Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sachdienlicher Hinweis für Ihren Einkaufszettel. Roma-Tomaten beim Discounter gibt es diese Woche schon für 88 Cent die 500 Gramm. Die Cherry-Tomaten aus dem Bioladen kosten dagegen 3,98. Eigenanbau klappt ja nur im Sommer und da sind wir dann auch schon beim eigentlichen Punkt. Denn jetzt im Winter sind die Tomaten der pure Luxus. Michaela Theuerl hat darüber geforscht und zwar am Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur in Wien. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen nach Deutschland.
Bei Ihnen in Wien heißen die Tomaten natürlich Paradeiser, oder?
Das ist richtig, Paradeiser.
Wenn wir jetzt nochmal auf die deutschen Preise schauen, vor allem auf dieses Discounter-Angebot für 88 Cent, ist das überhaupt ein realistischer Preis?
Ja, bei näherer Betrachtung kann man tatsächlich sagen, dass Tomaten ein Luxusgut sein müssten und definitiv in einem hochpreisigeren Segment zu finden sein. Weil wenn man die Warenkosten kalkulieren täte, sprich wenn auch diese Umweltkosten, die negativen Umweltkosten inkludiert werden würden, die werden ja momentan an die Gesellschaft ausgelagert, dann müsste der Preis deutlich höher sein.
Das Gros der Tomaten im Supermarkt kommt hierzulande aus Spanien oder aus den Niederlanden. Was genau erzeugt bei dieser Massenproduktion denn die hohen ökologischen Kosten?
Also zuerst muss man mal sagen, die Produktion von Lebensmitteln ist generell mal komplex. Die Bewertung von den ökologischen Kosten findet ja nicht nur an der Ort der Produktion statt, also am Gemüsebaubetrieb, sondern auch davor und danach. Und wir sprechen von einer Lebenszyklusanalyse der Tomate entlang ihrer Wertschöpfungskette. Da kann man eben die Kosten, die ökologischen, aber auch die ökonomischen Kosten rechnen. Und wenn man sich das jetzt für die Tomate anschaut, dann schlägt natürlich mal die Beheizung der Gewächshäuser extrem ins Gewicht. Das ist nicht nur ökonomisch teuer, sondern auch umweltkostenteuer. Vor allem, wenn dann Energieträger wie fossiles Erdgas eingesetzt wird. Dann kommt noch dazu die Beleuchtung. Die muss man dazu rechnen, was in Österreich aber gering ist, weil wir einen hohen Anteil von Wasserkraft haben. Aber das heißt, es hängt auch hier vom Strommix ab. Und das ganze System ist generell sehr energieintensiv, weil man braucht auch das Gewächshaus, das instand gehalten werden muss und das gebaut werden muss mit Aluminium und Plexiglas und so weiter. Aber natürlich auch die Düngemittel, die produziert werden müssen und dann zum Betrieb transportiert werden müssen. Und dann kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt, nämlich wenn das Produkt mal geerntet ist, muss es auch zum Konsumenten kommen. Und da ist vor allem der Transport, der sich beim CO2-Fußabdruck durchschlägt, der ist ja ein wesentlicher Faktor.
Bezogen auf diesen ökologischen Fußabdruck hat die Sommertomate dann Schuhgröße 36 und die Wintertomate 46 oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ehrlich gesagt ist die Spanne deutlich größer. Also ich habe das mal ausgerechnet für Biotomaten aus Österreich. Da muss man natürlich auch beachten, dass hier der Transport eine große Rolle spielt. Das heißt, ich muss die Transportstrecken wissen. Und wenn ich das nicht weiß, dann habe ich schon ein Problem. Aber jetzt mal für österreichische oder Wiener Verhältnisse ist die Biotomate tatsächlich mit weniger als 0,2 Kilogramm CO2 zu bewerten und die Tomate im Winter aus dem Gewächshaus mit 1,3 Kilogramm. Das heißt, der Faktor ist 7. Die Emissionen sind also 7-mal höher für die konventionelle Tomate, die wir jetzt im Winter essen.
Ist es eine Alternative, im Winter auf Dosentomaten auszuweichen?
Tatsächlich sind Dosentomaten eine Alternative. Man mag es nämlich nicht glauben, aber ich habe mir das selber nicht gedacht, dass das Weißblech der Dosenverpackung, das trägt einerseits sehr stark zum CO2-Fußabdruck bei, aber wenn das eher italienische Feldtomate ist, die dann auch noch zu uns in den Supermarkt transportiert wird, also lange Transportstrecken, dann sind die Emissionen tatsächlich pro Kilogramm Tomate niedriger, als wenn die Tomate aus dem österreichischen Glashaus kommt, das noch zusätzlich beheizt wird.
Die Tomate ist in Deutschland mit Abstand das beliebteste Gemüse, noch vor Karotte und Zwiebel. Aber was ist mit Paprika und Brokkoli? Die wachsen ja zurzeit auch nicht ohne teure Hilfe.
Genau, also man kann davon ausgehen, dass die Fruchtgemüsesorten, so nennt man das, wie Zucchini, Melanzani, Gurken, Paprika.
Auberginen,
genau. Aber auch zum Beispiel Radieschen und Kopfsalat, das wird dann bald wieder im Geschäft zu finden sein. Wenn das in unseren Breiten angebaut wird, dann muss man natürlich auch beheizen.
Sehen Sie denn, dass in der Produktion auch nach weiteren Möglichkeiten gesucht wird, um den Anbau im Winter ökologischer hinzubekommen?
Ja, also Einerseits kann man sagen, die konventionelle Seite setzt auch in den Niederlanden vermehrt auf alternative Energiequellen. Also die versuchen Geothermie zum Beispiel zu nutzen. Und die österreichischen Biobauern, die sind ja großartige Pioniere, die haben sich überlegt, na, wir wollen aber Gemüse produzieren. Und wir haben dann gemeinsam in einem Projekt, wurde ich dann hinzugezogen als CO2-Expertin, und sie haben dann berechnet, wie die Winterproduktion ohne Beheizung in der Erde aussehen könnte. Und es ist tatsächlich so, das funktioniert. Es ist mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand, aber natürlich auch mit einem sehr hohen Know-how verbunden. Es funktioniert aber trotzdem und man kann echtes Saisongemüse im Winter ohne Heizung kultivieren.
Und ist dieses Gemüse dann auch konkurrenzfähig, was Aussehen, Geschmack und Preis angeht?
Also es ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Es spricht natürlich ein bestimmtes Segment in der Bevölkerungsschicht an. Das sind zum Beispiel Restaurants, die eher hochpreisig sind, aber auch bewusst konsumierende Konsumenten. Und die Preise gehen dann ziemlich hoch. Also es gibt manchmal Abnehmer, die bezahlen 24 Euro für das Kilogramm Gemüse.
Was halten Sie denn von der viel zitierten Eigenverantwortung beim Einkaufen? Die ist ja bei Tomaten vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei Erdbeeren oder Spargel.
Also Sie sprechen wahrscheinlich da an, wer könnte das System transformieren, wie könnte man das ändern, wie kann man zu höheren oder zu umweltfreundlicheren Produktionsmethoden kommen.
Na, ich spreche vor allen Dingen an, wie Verbraucher sich verhalten sollen und Verbraucherinnen.
Also einerseits würde ich sagen, sie müssen sich einmal bewusst sein, woher ihre Lebensmittel kommen, die sie essen jeden Tag. Dann muss man sich überlegen, will ich überhaupt einen Beitrag leisten, und wenn ich das möchte, dann gibt es auf jeden Fall Alternativen wie vermehrter Griff zu Bioprodukten, weil da kann man davon ausgehen, dass sie umweltfreundlicher produziert werden. Und ich würde aber dafür plädieren, weil Verbraucher können allein die Verantwortung nicht tragen, meiner Meinung nach. Also die sind eingebettet in ein soziokulturelles Umfeld, was die Herausforderungen nach wie vor sehr hoch erscheinen lässt, auf teurere Lebensmittel umzusteigen, sage ich jetzt mal. Ich würde da auch einerseits die Supermärkte und Restaurants in die Mangel nehmen. Die können Kaufverhalten in eine bestimmte Richtung auch großflächig lenken, aber natürlich auch eine dritte Ebene wäre seitens der politischen Entscheidungsträger. Europa hat sich immerhin entschlossen, klimaneutral zu werden, und im grünen Deal hat die Kommission auch eine Strategie, die nennt sich vom Hof auf den Tisch, veröffentlicht, um eine klimafreundliche Lebensmittelproduktion zu gewährleisten und damit die Produktionssysteme ökologischer zu machen.
Augen auf auch beim Gemüsekauf. Michaela Toll war das vom Institut für Soziale Ökologie in Wien. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung und einen schönen Tag.